Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche, was uns so im Alltag bewegt und begegnet und auch die Themen, die euch interessieren. Heute, kurz vor Weihnachten, wird diese Folge dann ausgestrahlt, wollen wir mit euch sprechen über das große Thema Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, oder nicht, oder doch?
Ja, vielleicht. Ruhe ist das Gegenteil vom stressigen Alltag. Und es ist ja eine furchtbar besinnliche Zeit. Die Besinnlichkeit ist ja kaum auszuhalten zur Weihnachtszeit, ne? Und da können
mit
wir ja alle was.
Den Lichterketten und den ganzen.
Nein, eigentlich wollten wir ja gar nicht über Weihnachten sprechen, sondern über
Ruhe.
Ja, über Ruhe, Entspannung für den Hund oder fürs Haustier und vielleicht
den,
auch.
Ja, und den diametralen Gegenspieler. Stress.
Genau. Ja. Den haben wir ja, glaube ich, alle, ne? Mehr oder weniger. Ich glaube, so komplett stressfrei lebt in unserer Gesellschaft keiner mehr. Ja. Ne?
Und entschleunigt und resilient und was nicht alles sind wir alle. Und unheimlich gut im positiven Feedback. Und trotzdem!
Vergiss die alle erschießen.
Ich glaube, so geht es unseren Tieren auch. Das Gute für mich heute ist, ich muss gar nicht viel sagen. Ich muss nur sagen, dass alle Tierarten inklusive des Menschen mehr Ruhe brauchen oft, als sie kriegen, mehr Ruhe im Alltag brauchen, also mehr Ruhe im Abfolgen der Aktivitäten brauchen, als sie kriegen. Und dass das auch für Tiere gilt, dass man natürlich sagen kann, dass ich denke, viele Tierarten weit mehr als 12 oder zumindest 10 Stunden am Tag schlafen, ob nun Pferd, Katze, Hund, Maus. Die Wachphasen und die Schlafphasen sind unterschiedlich verteilt. Wir haben alle einen zirkadianen Rhythmus, das heißt einen Tagesrhythmus. Nachtaktive Tiere sind also gegengepolt zu tagaktiven Tieren. Und Stress entsteht durch Erkrankungen. Punkt. Nein. Ja, aber jetzt mal aus medizinisch plakativer Sicht, glaube ich. Erzähl du doch mal.
Was soll ich denn jetzt noch sagen?
Ja, alles. Du erzählst jetzt alles. Du erzählst jetzt, ich habe ja nur das drumrum gemacht. Ich würde sagen, wenn wir sagen, in der Ruhe liegt die Kraft, würde ich sagen, warum ist Ruhe, Entspannung so wichtig und wie kann ich das machen? Es ist ja, also es gibt ja Tiere genau wie Menschen, die da ein sehr gesundes Geschick für sich selbst mitbringen und welche, die können es gar nicht. Können die es lernen, müssen die es lernen?
Die müssen es lernen, mindestens, ne?
So, hau mal rein.
Ne, ja, also Schlaf, hast du ja gerade schon gesagt, ne, dass viele Hunde vielleicht auch einfach viel zu wenig zur Ruhe kommen. Das ist ja auch immer das, was gerade auch bei den jungen Hunden oft so ein bisschen unterschätzt wird. Die sind halt noch sehr wild und aktiv und man hat Spaß daran, vielleicht mit dem jungen Hund ganz viel zu unternehmen. Und dann lernt er möglicherweise schon von Anfang an, dass er wenig zur Ruhe kommt.
Ja, keine Zeit für Ruhe, ne? Immer an sein.
Immer dieses, also im Grunde genommen das Gleiche wie bei uns, ne? Man ist ständig irgendwie auf Empfang, dann klingelt hier wieder das Telefon, dann hat man da noch einen Termin und irgendwie steckt man die Tiere mehr oder weniger auch damit an. Man kann halt schon versuchen, bestimmte Ruhezeiten auch so zu gestalten oder einzuhalten, dass sie erstmal ihren Schlaf haben. Also in der Ruhe liegt die Kraft, heißt ja irgendwie auch, dass sie, wenn die wirklich ausgeruht sind, auch wenn ich mit denen vielleicht was üben möchte oder so, viel konzentrierter bei der Sache sind, als wenn sie genau wie wir vielleicht ganz schlecht geschlafen haben oder was auch immer, ne? Also so ein bisschen insgesamt so ein bisschen runterfahren und die Hunde mal entschleunigen. Da gibt es ja schon so ein paar Dinge, die man tun kann.
Wie wichtig das ist, haben wir, glaube ich, schon mal bei Welpen und Pubertät unseren Folgen auch angetixt. Wer da sich jetzt angesprochen fühlt, kann da auch gerne noch reinhören. Was ist denn, also dass Ruhe notwendig ist, ist klar. Jetzt kommen so die ersten Sachen, aber ich arbeite im Schichtdienst, aber der muss ja auch an meinen Alltag. Aber wenn wir irgendwo sind, kann der gar nicht abschalten. Wie bringe ich denn jemandem, also ich habe es gut, Wölfi kann das. Oder ich habe es ihm natürlich erfolgreich, großartig beigebracht als Welpe, wie das zu funktionieren hat. Und als Junghund, nein. Aber es gibt ja Tiere und also es gibt sowohl Tierarten als auch Hunderassen und Katzenrassen, die mehr Ruhe mit sich bringen und welche, denen man es wirklich beibringen muss. Aber wie bringe ich dem das jetzt bei? Sitz, Platz, Augen zu, Luft anhalten.
Also das ist ein bisschen schwierig. Nein, das ist natürlich jetzt dann wäre das ja auch ein sehr komplexes Thema. Es gibt halt, wie du schon sagst, Typen, die ein bisschen unruhiger sind. Das hat ja auch was damit zu tun, ist mit der Genetik und natürlich auch damit, wie sie so aufgewachsen sind ob sie schon als ganz junge Tiere quasi immer zu wenig Ruhe hatten und sehr, sehr viele Reize hatten. Also manchmal sind vielleicht auch sogar die Züchter, die es total gut meinen, dass die ihre Welpen schon so reizüberfluten, dass die auch da schon kaum zur Ruhe finden. Also auch solche Extreme gibt es natürlich. Und also man muss mal so ein bisschen gucken, wenn das so ein Hund jetzt doch gar nicht erlebt hat oder er hat vielleicht eine schlimme Vorgeschichte oder irgendwas und findet schlecht zur Ruhe, man kann die natürlich nicht zwingen. Man kann viel machen, man kann da auch was über Ernährung machen oder so, oder dass die generell entspannter werden. Ich meine, das wäre jetzt ja vielleicht mit irgendwelchen Futterzusätzen und solchen Geschichten, die so generell auch stressmindernd.
Ja, das sind ja oft so Pheromone und so Milchbestandteile und sowas, die das, wenn wir jetzt nur von pflanzlich reden, die das machen können. Ansonsten ist alles andere dann ja, wenn wir jetzt wirklich von Ruhe schlafen sprechen, sedierend. Du hast aber vorhin auch was gesagt, was ich jetzt nämlich wissen wollte, weil du es gar nicht...
Konditionierte Entspannung
wolltest du sagen. Richtig, genau. Im Vorfeld hast du mich mit diesem Brocken sitzen lassen.
Ach, liebe Bitte.
Vielleicht möchte ich auch konditionierte Entspannung lernen.
Ich kann ja mal sagen, was konditionierte Entspannung überhaupt ist.
Gerne.
Man kann, also ich beschreibe es immer sehr gerne mit meinem Pinienduft der schönen Wälder in Südfrankreich, wo man halt viel Urlaube gemacht hat. Und wenn man dann irgendwie da ankommt, steigt irgendwie aus dem Auto. Und genau, diesen Geruch. Ja, das verknüpft man halt einfach mit Urlaub, mit Wohlgefühl, mit einer wunderschönen Zeit. Und wenn ich das jetzt so riechen würde, dann wäre ich sofort so, ha, ne, so ein Wohlgefühl. Also man kann sehr viele Dinge, ob das jetzt ein Duft ist oder irgendwie vielleicht auch eine Musik, ein Lieblingslied, weil, keine Ahnung, bei dem Lied haben wir uns damals kennengelernt oder was auch immer.
Ich das, und Wölfi jetzt oder wer? Genau.
Da habt ihr das erste Mal miteinander
gesprochen. Och, ja, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Schön. Wir beide da im Kerzenschein-Walzer, seine Foto auf meiner Schulter.
Oh mein Gott.
Also wer tanzt mit wem?
Romantisch. Vielleicht hast du mit Wölfi getanzt, das kann ich mir gut vorstellen.
Nee, aber meinst du akustische Signale am Tier auch oder war das jetzt die menschliche Variante?
Nein, das geht auch mit dem Tier.
Ah, okay,
also gut. Du kannst auch bestimmt, ob das jetzt irgendwelche Dinge sind, die du sagst, dass du ein Wort irgendwie jemand dann sagst, wenn ein...
Schnurze!
Vielleicht etwas anderes.
Nee, sag mal.
Naja, wenn jetzt irgendwie ein Hund, also wenn du das mit einem Wort verknüpfen möchtest, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund auf dem Sofa abends liegst und der hat den Kopf auf deinem Fuß und schläft schon und ist richtig im Bauchkraulmodus, dann kannst du zum Beispiel immer in diesen Momenten irgendwie einen, was weiß ich, sowas wie alles gut oder so irgendwas ganz langgezogenes, ruhiges sagen, immer das Gleiche und dabei den Bauch weiterkraulen, solange dieser Hund total entspannt ist, sodass er dann meinetwegen dieses Wort verknüpft mit einem seligen, glücklichen Zustand.
Wenn er es 800 Mal gehört hat, haben wir gelernt.
Genau, dann hat er das. Bei der konditionierten Entspannung ist es aber auch so, das heißt natürlich nicht, wenn dein Hund jetzt irgendwo mal in der Situation nervös ist und du würdest dann dieses Wort sagen, dass er sich sofort auf den Rücken schmeißt und einschläft. Das ist natürlich Quatsch, aber du kannst ich sag mal, einen Fuß in die Tür kriegen, dass der Hund dann ansprechbar wird und so ein bisschen entschleunigt in einer vielleicht sonst stressigeren Situation. Und darüber allein kann man jetzt schon ein bisschen was erreichen. Also es geht eigentlich um dieses Wohlfühlen, sich in irgendeiner Situation. Und was wichtig ist, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Akku. Man muss es halt immer wieder auch aufladen, ne? Immer wieder in angenehmen Situationen. Weil wenn ich das irgendwann zwar aufgebaut habe, dass der Hund dieses Signal versteht, so ein bisschen runterzukommen. Wenn ich das dann regelmäßig in der Situation nutze, in der der Hund irgendwie sowieso Angst hat, dann verknüpft er das natürlich auch sehr schnell mit einer unangenehmen Situation. Mhm. Also man muss es immer wieder aufladen. Ne? Also es wäre jetzt nicht die Lösung, dass jeder Hund sofort einschläft, aber es ist eine unterstützende Maßnahme, eine Möglichkeit, wie man Hunden so ein bisschen Ruhe und Entspannung, was heißt beibringen kann, aber sie dabei unterstützen kann.
Mhm. Kann ich noch andere Sachen machen?
Ja, klar. Ganz viele Sachen machen.
Was denn?
Also um jetzt zum Beispiel Stress abzubauen, darum geht es ja im Grunde genommen. Ne? Wenn du auch wieder so ein bisschen wie beim Menschen auch, moderate Bewegung zum Beispiel. Ne? Wenn jemand sehr zappelig ist, muss ich dem nicht stundenlang den Ball schmeißen, sondern ich gehe vielleicht mit ihm lange ausgedehnte Spaziergänge machen. Oder ich gehe mit...
Immer oder dann halt immer mal?
Immer mal.
Ja, ne? Okay.
So, und solche Sachen wie ein lockeres Laufen, ein locker federnder Trab, in dem der Hund ja sich natürlicherweise eh gerne bewegt. Ne, wenn ich die Möglichkeit habe, den irgendwie vielleicht auch ohne Leine laufen zu lassen und ich bin selber mäßig sportlich, weder Marathonläufer noch so, wie ich es gar nicht laufen, sondern gleich umfallen will, dann kann ich halt auch über so einen lockeren Trab, in dem der Hund so ein bisschen zwar auch mal Zeit hat, irgendwo stehen zu bleiben und zu schnüffeln, aber trotzdem sein Bewegungstempo hat, in dem er sich wohlfühlt, brauche ich natürlich auch schon etwas.
Ja, mit Endorphine auch.
Genau. Okay. Tut der Seele gut. Ne? Also ja. Ansonsten natürlich auch solche Dinge wie kuscheln mit dem Hund. Ein Gegenspieler.
Jetzt werden ja viele sagen, also erstens mal geht das gar nicht so viel und bei Männchen sowieso gar nicht.
Bei Männchen? Männchen haben das nie.
Na doch, sie haben das, aber das ist ja schon noch so ein bisschen manchmal auch in den Kinderschuhen. Ist das zweite ja die Frage, geht es von Mensch zu Tier?
Ja.
Gut.
Geht's.
Seht ihr?
Von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier. Also es tut tatsächlich beiden gut, ne? Das ist ja auch für Menschen eine schöne Entspannung, wenn man jetzt da sitzt und streichelt den Hund oder die Katze oder wen auch immer. Das ist ja irgendwie, ne? Hat ja schon was für sich, wenn man dann in dem flüschigen Fell da
rumfummelt.
Wuschelt. Ja. Genau. Ne, das tut allen.
Die armen Tierarzthunde, immer werden die so gestreichelt. Gibt wirklich viele und Tierarzthelferinnenhunde auch, die gestreichelt werden. Und dann fühlt man irgendwas. Moment, muss ich gucken, muss ich fummeln. Es war wirklich so, gibt's auch, höre ich auch immer mal wieder, dass, oder wenn überhaupt Menschen sehr medizinisch geprägt sind, in diesem Kuschelvorgang irgendwas finden, dass die Tiere das dann auch so ätzend finden, weil man ja eben gerade nicht entspannen kann, wenn plötzlich einer dann die Klette aus dem Fell zieht, guckt, ob das ein Pickel oder ein Atherom oder doch ein Tumor ist oder so. Das unterbricht es massiv und es kann auch also finde ich, habe ich auch schon erlebt bei Tieren, ist so, oder? Dass es das komplett zerstören kann. Auch diesen Modus, ach, hier kann ich entspannen. Nein, doch nicht liegen.
Genau. Ne? Mein Hund lässt sich nicht gern streicheln. Manchmal liegt es einfach
an der Art des Wies.
Oder auch an der Speicheltechnik.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt irgendwie einen Gedanken verloren oder 20 Minuten auf der gleichen Stelle rumrubbel, dann ist das vielleicht auch irgendwann einfach unangenehm.
Ich glaube, das ist vor allem sehr viel schneller. Also ich bin davon auch kein Freund. Mich kann man an einer Stelle nicht mal 20 Minuten, also so an der Haut, wenn, weißt du, so ja, dieses, ja, nein, ja, aber ich meine, ich weiß noch so, wenn man einfach auch mal von irgendwem so getätschelt wurde oder so, nee, finde ich einfach unangenehm. Es ist jetzt nicht der menschliche Kontakt oder der Mensch, das kann ja auch noch sein, aber nee, ich empfinde es auf der Haut als unangenehm, sehr schnell.
Das ist auch. Also im Grunde sind diese langen und langsamen Bewegungen, ne, Streichbewegungen, die so ein bisschen halt auch für eine Entspannung sorgen. Und man kann das ja auch nie so pauschal sagen, weil ja jeder Hund oder jede Katze vielleicht anders auf irgendetwas reagiert oder Lieblingskraulstellen hat oder was. Da muss man auch so ein bisschen austesten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ganz entspannte Streichbewegungen von der Schulter runter mache bis zur Pfote, das finden die Hunde dann in der Regel schon ganz angenehm, ne? Und auch deutlich entspannender.
Was ist mit diesem Mythos, nicht gegen den Strich zu kraulen?
Naja, dass das Fell mit der Wuchsrichtung, dass das angenehmer ist wohl für den Hund, als wenn ich dagegen reite.
Na, aber wenn mir einer gegen meine Liegerichtung der Haare streichelt, finde ich es nicht per se unangenehm.
Ich weiß nicht, was da dran ist. Also ich... keine Ahnung, man krault ja vielleicht auch mal so, dass das Fell generell sich in alle Richtungen...
Ja, und ich glaube nicht, dass es alle doof finden. Also so, ich glaube, wie immer, wenn du das so hart und harsch machst, ist es sicherlich nicht schön, wenn du das so gemütlich, dass sich so ein Härchen nach dem anderen aufstellt, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist durch. Also da wüsste ich auch so, was ich so, ja, bei taktilen Rezeptoren und so, wenn ich jetzt so denke, so an Fühlrezeptoren, Mechanorezeptoren auf der Haut und so, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Das ist ja kein Schmerzreiz, den man setzt.
Nee, das stimmt. Also das kommt wirklich wieder darauf an. Meine Katze fand das ganz, ganz prima immer.
Ja. Es gibt doch auch, habe ich neulich erst wieder gesehen, diese quasi wie so ein Quirl, den man sich doch auf den Kopf setzen kann. Ach. Diese Spinne, die so durch die Kopfhaut... Es geht ja auch im Hoch- und Runter-Modus und nicht nur im Runter-Modus sozusagen. Ja.
Ja, und auch wie die, soll ich das sagen, die wenn die Hand jetzt quasi vom Körper, also wenn du jetzt in den Beinchen oder sowas bestreichelst, dann kannst du ja direkt, wenn du unten ankommst, mit der anderen Hand oben wieder anfangen. Das ist immer die Bewegung, also die Berührung, dieser Kontakt da. Das hast du aber auch schon mal in der Praxis gesagt, ne?
Dass ich das zumindest mache, ja. Ich finde das immer gut, wenn man nicht so viel und wieder antitscht. Und dann, als ich mich wegen Pferd schlau gemacht habe, habe ich gelernt, dass das, ich glaube, die T-Touch-Methode ist irgendwie für einen Haufen Geld patentierte sonst wie Methode. Und die Logik ist ja klar, dass wenn der Körper gewohnt ist, ich finde, das Beste wäre, jeder müsste mal einmal beim Friseur Wimpern färben gehen, wenn einer das ungeübt nicht kann. So, dann weiß man, was daran unangenehm ist, weil dann hat man so ein Pad auf den Augen, das Auge klebt zu, wenn du es aufreißt, brennt die Farbe in deinem Auge. Und dann kommt einer, der sich nicht ankündigt am Körper und pinselt mit was Kaltem am Auge rum. Also,
ja,
so, also das ist so der Inbegriff des Erschreckens. Was unangenehm daran ist, dass plötzlich irgendwas auf deine Haut kommt, wieder weggeht und plötzlich wieder auf deine Haut kommt und wieder weggeht.
Genau, wenn der Kontakt quasi erhalten bleibt, weil zu diesem Feet-Touch, da gehören ja sehr viele Dinge irgendwie mit dazu. Aber, da ist
aber die Grundidee ist das.
Definitiv ist die,
Und es ist ja meistens dann immer mit gesundem Menschenverstand für Menschen ohne gesunden Menschenverstand. Nein. Nein, aber viele Dinge sind ja so, wenn man sie dann erst lernt, denkt man sich irgendwie hinterher, war eigentlich irgendwie auch jetzt nicht so ein Hexenwerk, ne? Aber bei Patienten merke ich das sehr oft, ja. Wenn ich auch Katzen ganz viel, die ja noch intoleranter oft auch in Berührung sind, einfach in sehr aggressiver Gegenlaune. Das ist ja beim Hund nicht so. merke ich das auch, dass das einfach gut tut, wenn du den Untersuchungsgang so strukturierst, diesen allgemeinen, geht nicht für alles, ne? Aber den allgemeinen Untersuchungsgang kann man so strukturieren, dass man nur einmal anfasst möglichst und dann nicht noch 100 Mal loslässt oder dass man dann nochmal vielleicht ins Gesicht guckt, aber das nochmal ankündigt, bestimmt, dass man da anfasst. Das
Ankündigen finde ich übrigens auch im Thema Stress ganz oft. Also wenn es jetzt beim Tierarzt sowieso, da sind die alle mehr gestresst, sowohl der Mensch als auch die ganzen Tiere, die da hin müssen. Ankündigen, finde ich, kann man aber auch bei sehr einfachen Dingen sich mal angewöhnen. Sowas wie, ich mache dich an die Leine, ich packe dir jetzt in den Nacken und mache das Halsband an die Leine oder das Geschirr oder so. Auch sowas kann man natürlich ankündigen, weil gerade bei einem Hund, der vielleicht etwas sensibler ist.
Bei allen.
Dann eigentlich ja im Idealfall bei allen. Dass sie einfach wissen, jetzt kommt der Griff in den Nacken, weil das findet ja jeder Hund naturgemäß unangenehm.
Und bedrohlich auch geweiht, ne? Also schon auch.
Was irgendwo unangenehm ist, verliert zumindest einen Teil seines Schreckens, wenn es vorher angekündigt wird und einen nicht überfällt. Also auch mit sowas.
Könnte ich mal die Männer jetzt beim Urologen kurz hinter die Ohren schreiben? Das als Pendant vielleicht? Achtung!
Du hast dir immer schöne Vergleiche. Nein, aber ich finde das tatsächlich, je mehr ich meinem Hund unangenehm bin, es sind ja im Grunde genommen 100.000 Dinge, die wir am Tag tun, wo der Hund gar nicht weiß, dass wir das jetzt vorhaben. Ob das jetzt
der spricht auch so schlecht Deutsch, ne?
Wer?
Der Hund.
Der Hund, ja, das stimmt. Der versteht jedes Wort. Nein, aber dass man halt viele Dinge dem Hund leichter, also je besser er dann aber am Ende versteht, weil es immer die gleichen Signale, immer die gleichen Signale sind, wenn ich irgendetwas ankündige, was jetzt vielleicht nicht sein Lieblingsthema ist oder vielleicht auch, was er gut findet. Also eine Erwartungshaltung irgendwo zwar auch, ja, was heißt zu kreieren, aber auch dann zu erfüllen. Mhm. Also, dass der Hund schon weiß, was als nächstes kommt. Also gerade auch die sehr gestressten, unsicheren Hunde oder so, die kann ich dabei ganz gut unterstützen. Na, wenn ich sage, das und das kommt als nächstes, dann machen wir das und dann bitten wir das. Na, ja. Hilft auch ein bisschen generell, ja, ist das Stress abzubauen, aber gar nicht erst so aufkommen zu lassen vielleicht.
Ja, da übrigens ein Riesenlob mal wieder an unsere gute Fee, unsere Helferin, die Tina. die hat eine sehr, sehr, sehr angenehme Art letztlich auch für die Tiere, sie sehr gut zu fixieren. Das ist für einen Tierarzt natürlich auch Gold wert. Und vor allem, Tina macht es immer gleich. Das merkst du auch, ne? Und viele Tiere, die zu uns kommen, also gerade jetzt Hunde da oder auch Katzen, bei Katzen denkt man ja immer, es geht nicht übers Konditionieren, aber die sind ja halt nicht dämlich, ne? Sie werden nur einfach nicht konditioniert.
Alle werden konditioniert, alle werden irgendwo konditioniert.
Genau, das meine ich. Aber sie sind halt nicht, sie sind noch weniger trainiert, konditioniert auf irgendwas als wir Menschen. Aber auch da merkst du, Tiere, die bei uns immer wieder, also kommen jetzt, und sei es nur für Krallenschneiden oder gerade das ist ja ein sehr sensibles Thema, da ist oft, wenn die von woanders kommen, das erste Mal, die ersten, weiß ich nicht lange, 10, 15 Sekunden, kurz so, oh mein Gott, ich schreie wie am Spieß, oh mein Gott, was tut sie, oh mein Gott. Okay, sie hält eigentlich nur. Und sie macht halt auch nichts anderes Erschreckendes und sie hält einfach nur gut fest, weißt du. Und dann macht sie es halt beim nächsten Mal genauso. Und wenn wir umdrehen für die zweite Seite, macht sie genauso. Und sie ist nicht gestresst und sie kriegt, also zumindest nicht, dass ich sehe, keine selber Stresssymptome. Und damit ist es für das Tier ratzofatzo, dass wir so oft hören, ach, das ging ja vorher noch nie.
Mhm. Schon gut vorstellen. Und das ist ja auch, wenn das beim Tierarzt dann auch immer nach diesem gleichen Prinzip dann abläuft und dann, klar, wenn du diese ganzen Griffe regelmäßig machst, dann hast du natürlich auch schon so deine Routine wahrscheinlich, ne? Wenn du genau weißt, wo du jetzt halten musst und wie du sie...
Ja, und gerade so Krallen, ne, diese chronischen Krallenkürze, Analbeutel ausdrücken, das sind ja alles unangenehme Sachen, aber die da, sage ich mal, wirklich regelmäßig, leider muss man ja für sie trotzdem sagen, zu uns kommen müssen, das ist kein Akt auf die Art und Weise. Was ja wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. Und ich glaube auch, ist das so, beim Kind sagt man doch, dieses Pucken heißt es, weißt du, dieses Einknoten. Und es gibt doch auch so Anti-Stress-Westen und so beim Hund, diese Zwangsjacken.
Zwangsjacken, nennen wir es Thunder-Shirt. Klingt vielleicht irgendwie etwas freundlicher als Zwangsjacke. Weil genau das soll es ja eigentlich nicht sein. Er soll ja nicht irgendwo zu Ort sein und bewegungsunfähig gemacht werden, sondern das ist das, was du meinst beim Baby halt auch, dieses, ich sag mal, straff gewickelt, die spüren, also die spüren ihren Körper vielleicht einfach besser und sind eingerahmter. Und
das, ne? Ich glaube, es geht ums Einrahmen, ne?
Genau. Das
findest du die sinnvoll, die Standard-Shirts, Zwangsjacken?
Die Zwangsjacken, ja, finde ich sinnvoll, muss man einfach, also es gibt es jetzt auch von anderen Herstellern, das ist, glaube ich, der Hersteller, ne? Es gibt auch andere, die das produzieren, solche Geschichten. Es gibt ja auch da wieder, was du eben gesagt hast mit diesem Kellington, da gibt es ja auch diese Bandagen, und die gibt es ja auch verschiedene Wickeltechniken, um irgendwie Tiere zu beruhigen, also zu entspannen, ne? Die sich dann irgendwie auch, also genau daher kommt das wieder von den angepuckert werden, dass die sich diese Bonnet-Kurse bei Menschen,
wo man sich von der Decke gurtet irgendwie, oder?
Ich weiß nicht, wie du dir immer alles so anschaust.
Gar nichts. Dann würde ich dich ja jetzt nicht fragen.
Ach so. Ach, du weißt, ich mit sowas aus.
Nee, aber bei Menschen einbandagieren gibt es auch? Nee, weiß ich nicht. Also nein, ja, gibt es aber beim, nicht dafür. Ne? Ja, ja.
Über diese andere möchten wir heute nicht sprechen. Obwohl das vielleicht auch den einen oder anderen kennt. Nein, aber das, nein, es geht nicht. Das kommt wahrscheinlich wirklich von den Säuglingen und keine Ahnung. Also beim Tier hat es den gleichen Effekt auf jeden Fall. Du kannst alles einbandagieren, was du möchtest. Wichtig ist aber, wenn man das ausprobiert, es muss dem Tier direkt gut tun.
Ja, man muss nicht 10 Minuten warten, ob es schön ist, ne?
Sie auch nicht daran gewöhnen. Wenn die das Kacke finden, dann finden die das Kacke. Und dann trainiere ich das nicht. Du musst jetzt aber dieses Shirt anziehen oder irgendwie eine Bandage um den Körper gerollt kriegen. Manche finden das wirklich.
Naja gut, aber wenn ich nicht trainiert habe, wie ich was anziehe, dann ist das natürlich schon unangenehm.
Dann ist das unangenehm. Also wenn ich eh weiß, dass mein Hund bei jedem Wintermantel schon im Dreieck springt, dann brauche ich es vielleicht gar nicht erst ausprobieren. Da gibt es aber auch andere Dinge. Ne? Es gibt ja von irgendwelchen Tonfrequenzen, die da irgendwo Wahlgesänge, nein, ich weiß es nicht. Aber man kann hier so einiges ausprobieren.
Das war das weiße Rauschen übrigens. Oh, und dann gibt es dieses Schmatzding doch, ich vergesse immer, wie das heißt. musst du mal bei YouTube, Schmatzding wirst du nicht finden, es gibt, das sind diese...
Als Geräusch zu kaufen?
Gibt Videos mit vielen Millionen Likes, wo Leute ganz langsam Knistertüten öffnen oder jemandem ins Ohr schmatzen oder du so Geräusche, das hat so einen Namen, den vergesse ich immer wieder, ja. Ist auch so eine Entspannungssache.
Wenn mir einer ins Ohr schmatzt, so eine Knistertüte aufmacht.
Und dann hörst du es 20 Minuten an.
Ist so. Nicht wahr.
Ja.
Ich glaube, es gibt aber sehr viele verrückte Sachen.
Ja, aber ist auch so eine Entspannungskiste.
Wirklich? Ich glaube, es wird mich total aufregen.
Ja. Aber mit den Bandagen kann ich kurz noch als Tierarzt bei den Bandagen was sagen. Bandagen wickeln kann sehr schnell abschnüren an vielen Stellen. Und gerade wenn Leute anfangen, im Brustkorb und Bauchbereich zu wickeln, ist es sehr schnell sehr eng, weil man seine Bandagetechnik nicht gut beherrscht und das Verbandsmaterial oft unterschätzt. Dinge, die man mehrlagig wickelt, die zurren sich in sich fest. Mit jeder Bewegung rutschen diese Schichten gegeneinander und was vorher vielleicht noch okay eng war, kann nach 2 Stunden ganz massiv eng sein und extrem unangenehm und abschnüren und die, also bitte, bitte Vorsicht bitte mit Bandagespielchen, auch beim Hund.
Die sollen auch nur locker aufliegen und nicht geschnürt werden, ne? Also es geht ja, um dieses sich eingefahren fühlen und nicht um dieses...
Ist das der Grund, warum wir nicht nackt laufen? Ist das gar keine soziale Konvention? Sollen wir uns eingerahmt fühlen?
Ich laufe
fühlen?
Nicht nackt, weil es einfach fürchterlich kalt ist im Moment. Und das finde ich schon allein deswegen total unangenehm.
Okay, was gibt es noch? Zurück zum Hauptthema.
Genau, zurück zur Entspannung unserer Tiere.
Genau, also...
Kauen entspannen.
Ach, wieder. Ja, deswegen gibt es ja die ganze die Weihnachtsfolge und die Geschenkefolge nochmal hören.
Den Kauknochen.
Ja, nein, zur Beschäftigung, und zur Beruhigung. Ne?
Ja, Beruhigung, genau. Da haben wir das ja auch angesprochen. Ja. Ne? Also auch das nochmal so zur Erklärung. Also irgendwo ist es halt so, dass Menschen, die Stress haben, eher Kartoffelchips essen oder Kaugummi kauen. Ja, ist so. Mhm. Oder auch rauchen. Also die orale Phase bei einem jungen Hund haben wir ja auch schon. Also wenn die irgendwie im Übersprungsverhalten sind oder gestresst sind, fangen die auch gerne mal an, eine Hure einzubeißen. Und,
das kommt vom Nuckeln. Das ist eine orale Ersatzbefriedigung. Nennen wir es doch beim Namen.
Na gut. Aber es ist auf jeden Fall so, dass
deswegen werden Raucher dick, ne? Weil das ja Rauchen ist ja eine massive orale Ersatzbefriedigung. Und wenn die halt fehlt, klar, da hängt auch das Nikotin dran, aber deswegen haben viele dann exzessives Kaugummi-Kauen oder halt Süßigkeiten oder irgendwas und werden deswegen dick. Das ist ja nicht das Rauchen an sich, das ist, dass dieser Befriedigungsmechanismus plötzlich fürs Gehirn ausgefallen ist.
Ja, genau so funktioniert das. Ne? Und aber man kann sich das zunutze machen, mit der, dass man den Hund entschleunigt, indem er halt regelmäßig irgendwie so ein Kauart kommt oder irgendwelche Schleckmatten und solche Geschichten, also die entschleunigen.
Generell meinst du oder generell. Nur für stressige Tage?
Also warum denn nicht regelmäßig?
Okay.
Ne? Es ist ja generell eine schöne, entschleunigende Maßnahme, die man, oder so wie Wölfi jetzt gerade, der entschleunigt auch gerade. Schade, dass das ohne Bild ist, ne?
Ja.
Wenn man jetzt mal so einen entspannten Hund sehen würde. Jetzt finde ich übrigens Phänomen, hätte ich noch einen Hund auf dem Rücken mit den Pfoten nach oben. Machen auch nicht alle Hunde, dass sie so schlafen, ne?
Ist ja auch recht ungeschütztes Schlafen, ne? Mhm.
Zeigt auch schon irgendwie, dass sie sich sehr wohl fühlen und sehr vertraut sind, ne?
Wir müssen auch dazu sagen, es ist heute Folge 17, 18, irgendwo, also knapp 20. Die ersten Folgen waren nicht möglich, ne? Wir haben 3 Hunde hier rumlaufen und wir müssen fast nie irgendwie mal kurz stoppen, weil einer irgendwo hingeht oder so. Ich glaube, einmal kurz letzte Folge oder so. Und am Anfang war es nicht möglich. Am Anfang, ja, wahrscheinlich, weil wir auch noch nicht so in der Routine waren, am Anfang mussten alle 3 Hunde, also die 2 von Katharina zusammen und meiner getrennt sein, möglichst alle audiovisuellen Reize irgendwie weg. Sonst war ständig hier Tumult.
Also ich glaube wirklich, das ist ja wieder dann das Ding mit der Stimmungsübertragung auch, ne? Wenn wir dann selber hier noch rumfummeln und gucken, wo wir irgendwo auf irgendwelche Knöpfen drücken müssen. Und man überträgt natürlich auch in einer gewissen Form die Unruhe. Und ich glaube auch, dass das ein generelles Thema ist, haben wir am Anfang gesagt, dass Stress ja uns alle irgendwo betrifft. Mhm. Und man nimmt es ja auch mit, na klar, von der Arbeit mit nach Hause vielleicht. Oder dass man jetzt eigentlich die Spaziergehzeit zum Beispiel mit seinem Hund genießen möchte. Man hat sich den Hund angeschafft, weil man dann denkt, oh, dann komme ich raus in den Wald und dann bin ich aber vielleicht auf 180, weil der ganze Tag rumgelaufen ist und dann kommen mir draußen noch irgendwelche doofen Leute in Geschichte oder mein Hund haut ab.
Der olle Nachbar von, keine Ahnung.
Ja, genau.
Oh, der wieder. Ja. Der guckt schon so.
Wenn der schon so guckt, werde ich schon... Genau, und dann das überträgt sich dann natürlich auch. Und dann ist vielleicht diese ursprüngliche Idee der Entspannung schwierig und der Hund reagiert hier, der spiegelt uns ja quasi, oder auch jedes Tier irgendwo, mit dem man so zusammen ist. Irgendwo spiegeln sie auch unseren Stress. Und ich glaube auch, dass da kann sich auch keiner von frei machen. Weil man muss halt versuchen, selbst auch mal ruhig zu bleiben und zu entschleunigen. Genau. Kannst du nicht irgendwas mit Yoga oder so?
Nee. Ich habe ein bisschen dieses Meditieren versucht. Weiß ich nicht. Ist noch nicht in meinen Kopf durchgedrungen. Ich glaube leider, dass ich habe so eine ganz faszinierende Art versucht zu lernen, Bücher zu lesen. Da muss man auch in so einen Zustand. Dann geht es ja auch noch um Alpha-Beta und das ist das Gamma- oder Delta-Wellen in Songs. Da kannst du ja richtig, ich glaube, auf, weiß nicht, Radio.fm oder Radio-Jogging-FM, keine Ahnung, irgendwie so. Also man kann richtig danach suchen. Für gechillte Momente sucht man eigentlich eher, ich glaube, mindestens diese Gamma-Delta, irgendwie so heißen die, oder Beta-Wellen in Musik. Und du kannst richtig auch die ganz normalen Popsongs und Gedöns danach durchsortieren, ne? Beats per Minute und diesen Sachen. Und genauso mit Alpha. Und wenn wir jetzt eigentlich zum Beispiel sagen, boah, heute müssen wir richtig eine Stunde Gas geben oder so, tust du eigentlich schlau daran, diese Alpha-Sachen, diese Alpha-Wellen-Musik dann anzumachen. Am besten noch, also ich merke, nicht jeder Beat per Minute ist für mich gut, der mich richtig pusht dann, aber ich muss dann so eine gewisse Art Musik mit Beat per Minute haben, dann ist mein Output bestimmt doppelt so hoch wie normal.
Ja, nicht?
Ja. Ja, dann musst du noch diverse andere Sachen auch aber tun können. Aber in dem Zusammenhang kommt es auch mit dieser Entspannung und wann das Hirn dann und was das Hirn in Entspannungsphasen aufmacht an Möglichkeiten, ne? Weil du ja dann im Prinzip manchmal wenigstens vielleicht so ein Fensterchen zum Unterbewusstsein öffnest.
Doch, definitiv. Ich glaube, da passiert auch mehr, als wir alle wissen. Und wahrscheinlich auch dann auch da wieder einiges auf die Hunde übertragen. Oder vielleicht im Thema Musik vielleicht auch, wenn ich jetzt wirklich immer ganz fürchterliche Musik den ganzen Tag dröhnend laut in der Wohnung anhabe. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass der Hund unentspannt ist. Oder die mögen vielleicht auch bestimmte Klänge lieber und manche nicht so.
Was ist mit diesem, ist ja Typfrage und es wird ja auch heiß kontrovers diskutiert für Menschen auch, dieses ständige sich beschallen lassen mit Podcasts und so, nein, aber auch mit laufenden Fernsehern, mit ständig laufendem Radio und so. Ich würde sagen, es ist auch eine Art von Sucht, sein Gehirn nicht entspannen lassen zu können und nicht diese Ruhe zu ertragen, weil in dieser Ruhe passiert ja eine ganze Menge, die man wirklich trainieren muss, auszuhalten. Ja. Aber ist das fürs Tier auch so? Glaubst du, weiß man da was?
Ach, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich denke aber schon, ich könnte es mir vorstellen, sagen wir mal so, jetzt hier ist nichts Wissenschaftliches, was ich gerade von mir gebe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zu viel Dauerbeschallung die Tiere genauso in einen unterbewussten Stress vielleicht versetzen kann wie uns. Die verstehen ja auch nicht, wenn wir hier uns abends hinsetzen und sagen, wir schauen jetzt einen Film oder irgendwas, dann tun wir das ja mit dem Ziel, irgendwie runterzukommen. Die Hunde haben ja nur die Lichter
und Soundeffekte. Ja.
Genau, die verstehen vielleicht nicht wirklich den Inhalt des Films und haben etwas weniger davon, als wir uns vielleicht wünschen würden. Und dann ist das sicherlich auch eher so eine Belästigung aus Hundesicht, kann ich mir denken. Also was ja einige machen, ist ja vielleicht, wenn so ein Hund alleine bleiben soll zu Hause oder meinetwegen auch die Katze oder wer auch immer, dass dann halt irgendwo ein Radio leise angemacht wird und so.
Oder ein Fernseher.
Oder ein Fernseher, genau.
Findest du das gut oder schlecht? Ich habe da keine abschließende Meinung zu.
Man muss es einfach mal ausprobieren, ne? Wenn die sich dann irgendwie wohler fühlen.
Guckt Gemma Tagesschau, wenn du weg bist?
Nein, die guckt aber auch nicht Tagesschau, wenn ich hier wäre. Also ich gucke selber keine Tagesschau irgendwie. Gemma hat sich tatsächlich nie für Fernsehen interessiert, die Kleine hier, die guckt, wenn schöne Tiersendungen sind.
Ehrlich?
Guckt sie, ja, die guckt, die kann auch hier eine Stunde auf dem Sofa sitzen und wirklich den Fernseher aufmerksam beobachten. wenn sich da irgendwelche Tiere bewegen, findet sie das super. Aber ja, wie du weißt, bin ich ja nicht so fernsehaffin. Ich weiß nicht, es ist jetzt ungefähr 6 Wochen her, dass der Fernseher das letzte Mal angewiesen ist. Und wenn das dann mal ist, dann ist das ein großes Event für uns.
Okay. Oh, wow!
Da holt so
schon Gemma, nee, Gemma nicht, da holt dann die andere schon das Popcorn genau raus.
Nee, aber mich würde es auch selber stressen, wenn ich hier den, also klar, abends mal irgendwas gucken oder so, das ist schon mal ganz schön, ne? Aber wenn ich jetzt den ganzen Tag das Gedudel im Hintergrund hätte oder so, ich höre mir gerne mal irgendwas an, Musik und so, finde ich auch immer super, aber jetzt nicht, dass das bei mir ständig
Hunde im Training, mit oder ohne?
Mit also, oder ohne
weil
was?
Es gibt, ja, weil Fernsehen? Es gibt, naja, es gibt ja auch, sage ich mal, man kann ja auch, ob es jetzt Musik, ich sag mal einfach irgendwie Ton, Untermalung, was auch immer es dann ist für jeden, nutzen, um sich zu fokussieren. Um quasi als Mensch dann ne, so Pause in den Kopf zu kriegen. Und dann lässt du so ein, ist ja dann der Ersatz des weißen Rauschens wahrscheinlich mehr oder weniger, weil du ja, wenn du dich dann auf was konzentrierst, nicht mehr hörst, was die anderen sagen. Aber das ist ja durchaus eine Möglichkeit, um sich irgendwo fokussiert eintauchen zu können. Ist das für den Hund so? Gibt es irgendwie, dass man sagt, boah, wenn der was richtig Schweres lernt oder wenn der was Neues lernt, dann machst du die oder die Geräuschkulisse an oder so?
Nee.
Oder, keine Ahnung, Kriegshunde, so Soldatenhunde, werden die trainiert unter Geräuschgedöns?
Naja, die werden mit Sicherheit irgendwie unter Geräuschgedöns.
Aber werden die desensibilisiert oder werden die aktiv trainiert, dass die besser funktionieren, dass es eine Kombi ist, weißt du?
Hui, jetzt fragst du mich was. So wahnsinnig viele Bombenhunde habe ich jetzt auch nicht im Training, die irgendwo in Kriegsgebieten zum Einsatz kommen. Das ist jetzt nicht direkt
dein Spezialgebiet.
Das totale Spezialgebiet. Ich gehe mal davon aus, dass die da sehr viel mit Desensibilisierung machen müssen, damit die Hunde eben nicht irgendwo nachher eine Panikattacke kriegen, wenn es irgendwo knallt. Aber dass die unter diesen Geräuschen besser arbeiten können, nein.
Okay.
Würde ich jetzt mal nicht behaupten. Wer es besser weiß, meldet sich bitte.
Was ist dann mit diesen Jagden in der Meute? Ist das nur das Aufpushen gegenseitig?
Na, es gibt ja Hunde, die, meine Hunde sind ja sowieso in der Meute gerne jagen.
Ja, aber da ist ja ein Mordsgetümmel dann, auch geräuschkulissenmäßig und überhaupt. Ist es dann Träger zum Hochfahren schon, ne?
Mit Sicherheit. Ja, klar. Also die, wie gesagt, die schaukeln sich ja eh gegenseitig hoch. Wenn du jetzt mit 2 Hunden Gassi gehst und beide haben Interesse am Bild, ist es ja viel schlimmer und anstrengender für den Menschen, als wenn du mit nur einem solchen Hund gehst. Und wenn du dann nur wie 30 davon hast, klar, schaukeln die sich irgendwie gegenseitig hoch. Mhm. Ja, doch. Also das ist ja dieses Mitmachverhalten, ne? Dass alle das Gleiche wollen, das gleiche Ziel verfolgen. Was ja bei so einem Jagdraubtier auch Sinn macht. Aber es hat jetzt ja gar nichts mit Ruhe.
Entschuldigung.
Wie kommst du denn auf so?
Na, weil wir über Geräusche und diese ganzen Trigger und Sachen, deswegen dachte ich. Ich glaube, so kamen wir dahin.
Okay, also meinst du, dass das Jagdhorn geblasen wird oder so?
Wer will geblasen?
Das Jagdhorn.
Ach, das Jagdhorn.
Das Jagdhorn.
Ja.
Was hast du denn gedacht?
Ich habe irgendwas mit Aktoren verstanden und es gab gar keinen Sinn. Deswegen dachte ich, das ist wieder ein Fremdwort aus der Hundeschule, was ich nicht kenne.
Nein, nein, nein. Ich habe versucht, dieses Fremdwort herauszulassen, damit jeder mich verstehen kann.
Danke, also, ich habe es geschafft.
Dann schaffen es auch alle.
Ja, das ist doch schon mal gut. Was haben wir noch? Also ich mache mal, wir haben über Schlafen gesprochen, wir haben über Ruhe. Was ist mit das wollte ich noch fragen, tatsächlich zur Ruhe. Man kriegt ja immer mal auch mit, dass Leute so angelernt werden, dass sie sagen, der Hund muss zur Entspannung oder so, meinetwegen sein Platz ist klar Refugium, aber ist auch, es kommen Gäste, setz dich dahin, bis du entspannt bist. Was ist das?
Nee, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Trick, ein Dickentraining. Ne? Wenn ich dem Hund beibringe, bleib da sitzen, dann ist das eine Bleibübung. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Dickentraining zu machen. Du kannst es halt, die meisten machen es halt so, ja, dass der Hund halt auf seinen Platz geschickt wird und da zu bleiben hat, irgendwie, um die Gäste reinzulassen. Ne? Mhm. Das ist ja dann eine reine Gehorsamsübung im Grunde, dass er lernt auch unter Ablenkung, wenn Fremde in den Raum betreten, bleibe ich auf meiner Decke sitzen weil ich da regelmäßig oder unregelmäßig belohnt wurde und das halt gelernt habe, dass es sich lohnt, da zu sitzen und zu warten. Dann gibt es halt auch mal die Option, dass der Hund selbstständig auf einer Decke vielleicht gelernt hat, Ruhe zu finden.
Ja,
das würde ich aber dann so machen, dass er nicht in diesem Trainingsmodus ist, dass er da permanent liegt und Leckerchen erwartet, weil dann kann er halt nicht entspannen, weil er in einer Erwartungshaltung ist, dass irgendetwas passiert. Also das geht zwar auch mit Leckerchen, aber er soll halt selbstständig sich entscheiden, sich dorthin zu legen und sich auf dieser Decke wohlzufühlen.
Wie mache ich denn das?
Das ist dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange, wenn man das jetzt so erklärt, wie man das macht. Aber du kannst halt im Grunde genommen halt auch eine Decke so aufbauen, dass der Hund sie selbstständig ansteuert bei einem Tagetraining. Dass er selbst hinläuft und sich selbstständig drauflegt und dann irgendwann auch den Kopf ablegt und so weiter und so fort, bis er dann wirklich entspannt auf der Seite liegt. Das wäre aber etwas, wo ich zum Beispiel jetzt nicht mit einem Klicker oder so arbeiten würde, weil dann habe ich ihn ja immer wieder, na, ich sag mal ganz blöd gesagt, geweckt, ne, wenn er da zur Ruhe finden soll. Er soll dann ja wirklich auf dieser Decke. Und das ist ein Unterschied zu dem Schicken, geh zu deinem Platz.
Ja,
also es gibt nicht eins ist falsch, eins ist richtig oder böse und gut. Also es sind einfach dann
unterschiedliche Ziele.
Dinge,
ne?
Genau. Also so eine Ruhedecke kann man halt auch zum Beispiel schön, wenn man die irgendwie etabliert hat, was weiß ich, im Biergarten nachher mitnehmen, dass der Hund weiß, wenn diese Decke rauskommt, kann ich mich darauf rufen und alles ist gut. Na, das muss ja gar nichts Großes sein, aber dafür ist sowas halt da. Ne?
Dann noch die Transportbox, Kiste, Zwinger, sonst was.
Gut, dass du das mit dem Zwinger und die Transportbox in einem Atemzug erwähnst. Das ist ein ganz großes Thema, ne?
Ja, und ich habe auch ganz viele immer, die sagen, oh, und der geht da so gerne rein und der macht das so gerne. Und ich glaube auch, dass es Tiere gibt, die das nutzen und dass du das auch als Schutzraum machen kannst. Aber ich frage mich immer, wie oft das fehlinterpretiert wird. Und was sagst du überhaupt dazu?
Also ich sage überhaupt dazu, dass es die meisten so eine Box nicht wirklich als Ruhezone für ihren Hund aufgebaut haben, sondern dass es in den allermeisten Fällen darum geht, ich sage jetzt mal ganz gemein, den Köter irgendwie wegzusperren, damit man mal selber seine Ruhe hat. Also wenn der Hund wirklich super gerne in diese Box geht und da drin selbstständig zur Ruhe findet und diese Box aufsucht, um Ruhe zu finden vor was weiß ich, dem wilden Toben der Kinder oder irgendwie sowas. Und dann ist das sein geschützter Bereich, in dem er sich wohlfühlt. Das bedeutet aber auch, dass die immer auf ist und dass er selbstständig entscheiden kann, jetzt gehe ich da rein, weil dann weiß ich, ich werde in Ruhe gelassen. Oder ob die Tür zugemacht wird und der Hund da drin, ja, wie du schon sagst, Zwingerhaltung. Ne? Dann ist es nämlich, ab einem gewissen Zeitfenster gilt es dann auch vom Tierschutz her als Zwingerhaltung. Wenn ich meinen Hund, also wenn ich zur Arbeit gehe und ich habe meinen Hund dann mal 6 Stunden in so einer Box sitzen und nachts schläft er sowieso da drin und die ist dann immer zu, müsste ich die Auflagen für eine Zwingerhaltung erfüllen. Das heißt, es würde eigentlich gar nicht gehen in so einer Box, sondern ja,
dann brauchst du
kommt dran auf die Größe des Hundes an, ne, da muss der so und so groß sein und bla bla bla. Und dann brauchen wir eigentlich einen Raum und keine
Box. Naja, zu Recht, ne?
Wird oft aus Bequemlichkeit genutzt, also um den Hund zur Ruhe zu zwingen.
Ja, und das frage ich mich. Ja, der schläft dann da so schön drin. Ja. Und ich denke mir halt ganz...
Soll er auch machen, ne?
Ja, also das ist das. Also deswegen meine ich glaube nicht, dass es jeder, dass wirklich jeder nicht mag oder doch mag oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass ich denke, ja, was soll er denn halt dann auch machen, ne?
Also in
der Regel... schläft so schön. Ja, das ist ein reizarmer Raum ohne irgendwas. Was würde ich denn tun? Kissen und seinen Kopf, wenn ich eins habe und erstmal...
Ja, die schlafen ja auch nicht sofort. Ne? Da wird noch sehr lange rumprotestiert und irgendwann lernen sie, dass sie keine Chance haben, da rauszukommen und dann geben sie auf. Das ist ein Unterschied.
Das ist ja wie das schreiende Kind in der Wiege.
Da darf man ja auch nicht hingehen, oder wie war das?
Nicht hingehen, nicht angucken, nicht unterstützen, genau, aussitzen lassen. Beachten.
Ja, das ist wirklich traurig, aber das ist halt ein Punkt, damit kann man dem Hund natürlich im Leben sehr viel Stress machen, ne? Wenn ich so halte, dass er halt ständig in irgendeiner Kiste eingesperrt
ist. Ich glaube, was man vergisst, ist das, was du manchmal noch zu freundlich leise zwischendurch sagst. Ich finde, man vergisst, dass viele dieser Dinge hinterher gut funktionieren oder gut zu funktionieren scheinen, die aber eigentlich eine Resignation innehaben. Das gilt für Kinder übrigens genauso.
Genau.
Für Erwachsene auch bei manchen Sachen.
Ja.
Nein, aber das ist halt sehr, sehr nah dran und das ist das. Wenn er halt weiß, diese Tür geht zu, egal was ich tue, ich komme hier erst raus, wenn jemand anders diese Tür wieder aufmacht. Und deswegen legt er sich nach Runde 50 halt schneller ab als nach Runde 1. Heißt das noch lange nicht, dass er das deswegen gut findet? Nein. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du genau richtig. Und das kann unglaublich viel Stress und Frust auch beim Hund erzeugen und dann auch wieder ein problematisches Verhalten in ganz anderen Bereichen auslösen.
Ne? Danke, da wir haben den Bogen gespannt, den wollte ich heute unbedingt spannen. Okay, ich wusste nicht, dass ich ihn hier gespannt kriege, aber wir haben ihn gespannt.
Okay, guck mal an, da sind wir uns ja wieder einig. Nein, aber dass da eben viele Verhaltensprobleme auch in solchen Dingen ihre Ursache haben, weil das eben für den Hund sehr, sehr viel Stress, Frust bedeutet und der ein Ventil sucht, um im Alltag dann das wieder zu kompensieren. Und da kann es natürlich, was weiß ich, von irgendwelchen Verhaltensstörungen jetzt mal ganz abgesehen, das gibt es natürlich auch, dass dann ein Hund irgendwo nachher noch eine Stereotypie entwickelt in dieser Kiste, aber oft auch solche Dinge wie draußen plötzlich exzessives Jagdverhalten zeigen oder Leinenpöbelei oder solche Sachen. Ne? Das ist einfach dieser Frust irgendwo raus muss. Das passiert gar nicht mal so selten, ja. Also man kann sich damit oft viel mehr Probleme machen.
Und halt an ganz anderer Stelle. Und natürlich, wenn ich mit unerwünschtem Jagdverhalten, so viel habe ich jetzt von dir auch schon gelernt, ich sage jetzt nur die falschen Worte wieder, wenn ich dann mit diesem unerwünschten Jagdverhalten wieder in eine, positive, negative Bestrafung, also in irgendeine Erziehungskiste gehe, kann ich natürlich das Verhalten auch wieder abdingsen, wie heißt das, abschalten.
Ach so, das meinst du jetzt. Also das heißt, wenn der Hund dann...
Aber das heißt nicht, dass die Ursache behoben ist.
Genau.
Ne? Mhm. Sag das nochmal ihnen besser, dass das andere auch versteht.
Also, dass man halt immer an den Ursachen schrauben wolltest du sagen, oder wie, oder was?
Naja, ich gehe mit einem... Also ich finde oft ein großer Unterschied von dir zu Hundetrainern, die ich auch schon kannte in meinem Leben
vorher. Du hattest andere Hundetrainer? Kenne.
Ja, so. Ist, dass du halt bei diesen Sachen ganz oft den Alltag abfragst nach solchen Triggerquellen, die das auslösen können. Und dass du eben nicht einfach sagst, wir machen jetzt Methode XY, weil es ist ja nicht so, als hättest du keine Methoden, über Bestrafungstechniken Dinge zu unterbinden.
Hallo?
Und das muss ja nicht nur immer Schlagen sein. Naja, natürlich hast du die gelernt. Ja. Oder du wendest sie nur einfach kategorisch nicht an.
Nee, ich habe das, was heißt gelernt? Ich habe natürlich gelernt, dass diese Dinge nicht zielführend sind. Wenn ich jetzt
aber du könntest das meine ich. Man denkt ja immer, die machen eine positive Verstärkung, die können das gar nicht. Aber nicht machen heißt ja nicht können oder nicht wissen, wie es geht. Es ist ja tatsächlich ein anderer Erziehungsansatz, das meine ich.
Es ist halt der Ansatz, dass ich gucke, wo ist die Ursache des Problems. Ich muss halt, um ein Verhalten zu ändern, muss ich halt auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Hund das andere Verhalten zeigen kann. Das ist einfach so.
Aber und Druck ist immer ein guter Rahmen.
Nein, ist er nicht. ich kann ja irgendwelchen Dingen halt das alles so gestalten, dass ein Hund in einer Situation, die ihn vielleicht eigentlich stressen und aufregen würde und vielleicht auch aggressiv werden würde oder was auch immer, kann ich ja die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es in abgeschwächter Form alles so passiert, damit der Hund eben eine Chance hat, auch mal was Gutes zu zeigen. Und das kann ich dann ja wieder verstärken. Also ich muss ja nicht überall gleich nur draufhauen. Ne? Mhm. So, ich muss nie irgendwo draufhauen.
Ja, aber damit kannst du auch das wieder stören, das meine ich. Ne? Du hast das unerwünschte Jagdverhalten, du stellst irgendwas im Alltag um und unterstützt meinetwegen irgendwas da draußen noch anders, als du es sonst gemacht hast. Und das löst das. Du musst nicht über komm, sitz, bleib, nein. Hier, Schnauze.
Genau.
Elektrohalsband.
Genau. Das ist halt auch wieder ein sehr komplexes Thema, wenn es so ums Training geht. Aber genau. Wo es eigentlich darum ging, ist das mit diesem ganzen Stress und Ruhe und so tatsächlich, über diese ganzen Trainingsmethoden, die nicht nett sind, kann man natürlich auch extrem viel Stress im Hund machen. Und jeder weiß das, ob Mensch oder Tier, wenn jemand gestresst ist, macht er auch eher was Dummes. Das ist bei den Hunden halt genauso. Deswegen ist es schon immer wichtig, eine entspannte Basis zu legen, damit der überhaupt eine Chance hat, klar zu nächsten, der Hund. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich sage mal, so ein Hund, der generell in sich ruht, der macht ja weniger Probleme als einer, der auf 180 ist. Das ist ja logisch. So, Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man diese Basis einmal hinbekommt, dass der Hund überhaupt in einem entspannten Zustand ist. Und dann ist das mit dem Training auch vergleichsweise einfach. Naja, das ist trotzdem vielleicht nicht immer alles einfach, aber es ist halt trotzdem alles dann machbar. Aber solange ich das nicht, die Ursachen nicht gebügelt habe, brauche ich halt nicht an irgendwelchen Verhaltensbaustellen rumschrauben. Ne?
Ist bei Kindern auch so.
Ja, ne?
Gerade bei Kindern mit auffälligen Verhaltensdingern, soweit meine Hobbypsychologie aus, weiß ich nicht, Elternveranstaltungen, keine Ahnung was, oder dem, was man so mitkriegt, ist es, glaube ich, auch ganz viel. Ne? Mhm. Und dann, wenn man näher hinguckt, auch relativ logisch. Ne?
Ja, es ist logisch, es ist klar.
Wieso sollte es anders sein?
Ja.
Kommt das auch aus dem Mutterleib gepresst und
möchte
irgendwas. Ja. So weit weg voneinander sind wir immer gar nicht.
Nein. Wir sind uns alle ähnlicher, ja, als wir dachten. Ja. Haben wir sonst noch was?
Das war das, ich glaube, Fazit, das reicht,
fast schon.
Ne?
Das war Fazit passt schon, genau.
Das also, war schon fast das Fazit. Genau. Ich versuche.
Du versuchst.
Stress und Ruhe. Ruhe ist wichtig, Stress nicht. Also, unser Fazit heute zu Ruhe und Entspannung und Ruhe und Stress war der Gegenspieler. Stress hat seine Ursachen in vielen, vielen Formen. Nicht alles, was vom Hund toleriert wird, ist ein stressfreies Verhalten. Man kann Entspannung konditionieren. Man kann Ruhe trainieren. Man kann dem Hund Ruhe-Rituale geben. Man kann Bewegungsformen wählen, die dem Hund Ruhe vermitteln. Man kann über orale Ersatzbefriedigung, sprich Kausachen und sowas, Ruhe oder Entspannung in dem Sinne vermitteln. Man kann Ruheplätze etablieren, das ist aber nicht gleichzusetzen mit normalem gehorsamen Stecken-Training. Und glaube, was vergessen?
Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht.
Gut, das war's.
Ja.
Ansonsten nochmal von vorne hören.
Genau, falls wir was vergessen haben.
Genau. Dann war es das diese Woche von uns. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns irgendwo eine Bewertung dalasst, einen Kommentar dalasst, entweder bei Spotify oder bei iTunes oder Apple Podcast oder auch sonst wo. Ihr könnt uns schreiben auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen Dr. Chris Wehr und Hundeschule Pudelwohl. Ich lerne das nicht mehr, dass ich Katharina zuerst nenne und nicht mich. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an info@goodmorning-pets.de. Könnt uns auch gerne Themenwünsche schicken oder alles andere an Feedback. Und dann war es das für uns diese Woche.
Genau. Dann sage ich mal bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.